Nun, Samaria war die Hauptstadt des Nordreichs von Israel. Und Samaria wurde von der syrischen Armee unter der Führung des Königs Ben-Hadad belagert. Syrien nannte man damals Aram. Und zuerst möchte ich zeigen, wo wir ungefähr in der Geschichte Israels uns befinden, in dieser Predigtreihe. Als Israel nach 400-jähriger Unterdrückung in Ägypten befreit wurde und nach 40-jähriger Wüstenwanderung endlich das Land betreten konnte, das Gott ihnen versprochen hatte, lebten sie zuerst über 400 Jahre ohne König. Und dann plötzlich wollten sie unbedingt einen König, so wie alle Völker um sie her. Und circa 1050 vor Christus wurde Saul von Gott zum König berufen. Es folgte darauf David und danach sein Sohn Salomo. Das haben wir hier, Saul, David, Salomo. Das war das vereinte Königreich Israel. Salomos Sohn Rehabeam, der regierte mit harter Hand. Der wollte sein Volk unterdrücken, möglichst viel Steuern aus diesem Volk herausholen, und das akzeptierte das Volk nicht, und so kam es zur Teilung des Königreiches. Es entstanden also 10 Stämme hier, das Nordreich, haben sich abgespalten unter dem König Jerobeam den Ersten und dann hier 2 Stämme unter der Führung Rehabeams. Es gab dann 2 Gebiete, das Reich im Norden, das man Israel nennt, der Hauptort ist Samaria, dort findet auch das statt, was wir die nächsten 3 Sonntage miteinander anschauen. Und dann hier haben wir Juda, eigentlich der kleine Teil mit den 2 Stämmen, da ist die Hauptstadt Jerusalem. Wir haben also 2 Königreiche, manchmal waren sie befreundet, manchmal haben sie sich bekriegt, aber das war die Situation damals. Die Belagerung Samarias, mit der wir uns in dieser Serie beschäftigen werden, ereignete sich in der Zeit des Propheten Elisa, der hier ein großer Prophet, der lange wirkte. Wir wissen aber nicht genau, welcher König von Israel damals dann regierte. Die Syrer belagerten nun die Stadt, nachdem sie sich in der Vergangenheit schon einmal erfolglos aus Israel zurückziehen mussten. Offensichtlich wollten sie es noch einmal versuchen. Einige Zeit danach zog Ben-Hadad, der König von Syrien, sein Heer zusammen, fiel in Israel ein und belagerte Samaria. Ben-Hadad wollte die Stadt erobern, indem er die Menschen aushungern ließ. Das war eine Strategie, die man oft anwendete, bis sie sich ergeben, die Leute, oder sterben. Die Nahrungsmittel in der Stadt wurden so knapp, dass man schließlich für einen Eselskopf 80 Silberstücke und für eine Hand voll Taubendreck, also für nichts nährende Nahrung, kann man sagen. Es war natürlich nicht Taubendreck, aber das war ein Wort für ganz schlimmes Essen. 5 Silberstücke zahlen musste. Wenn man für ein unreines Tier, das die Israeliten eigentlich gar nicht essen durften, dermaßen viel bezahlen musste, war die Hungersnot weit fortgeschritten und das Ende war absehbar. Was sich in Samaria ereignete, war an Schrecklichkeit nicht zu übertreffen. Und was wir jetzt lesen werden und mit dem wir uns beschäftigen werden, ist eigentlich für einen Gottesdienst fast ein bisschen krass, finde ich. Ein bisschen schlimm. Aber es steht in der Bibel und so wollen wir uns das doch mal ansehen. Jetzt vor allem, also ich hoffe, ihr erträgt das, was hier geschrieben steht. Es ist eine fast unerträgliche Erzählung. Eines Tages, als der König von Israel gerade die Stadtmauer inspizierte, als die Stadt belagert wurde, rief eine Frau ihm zu: Hilf mir doch, mein Herr und König! Der entgegnete: Hilft dir der Herr nicht, wie soll ich dann helfen? Es ist kein Getreide mehr da und auch kein Wein. Oder bedrückt dich etwas anderes? Da zeigte sie auf eine andere Frau und rief: Diese Frau hat zu mir gesagt, gib mir deinen Sohn her, den essen wir heute. Und morgen essen wir dann meinen. So haben wir also meinen Sohn gekocht und aufgegessen. Als ich aber am folgenden Tag zu ihr sagte, gib deinen Sohn her, wir wollen ihn essen, da hatte sie ihn versteckt. Als der König das hörte, zerriss er sein Gewand, und weil er oben auf der Mauer stand, konnten alle sehen, dass er darunter auf dem bloßen Leib den Sack trug. Dann rief der König: Gottes Zorn soll mich treffen, wenn ich nicht heute Elisa, den Sohn Schaphats, den Kopf abschlagen lasse. Also, was für Zustände sind denn das? Sofort machte sich der König auf den Weg zu Elisa, und ein Bote musste ihm vorauslaufen. Elisa saß in seinem Haus, die Ältesten der Stadt waren um ihn versammelt. Noch ehe der Bote des Königs eintraf, sagte Elisa zu den Ältesten: Wisst ihr schon, dass der König, dieser Mörder, jemand hergeschickt hat, der mir den Kopf abschlagen soll? Wenn der Mann kommt, schließt die Tür ab und lasst ihn nicht herein. Der König selbst folgt ihm auf dem Fuß. Elisa hatte noch nicht ausgeredet, da erschien auch schon der König bei ihm und rief: Wie kann ich noch weiter darauf warten, dass der Herr uns hilft? Er selbst hat uns doch in dieses Unglück gestürzt. Darauf sagte Elisa zu allen Anwesenden: Hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr: Morgen um diese Zeit sind im Tor von Samaria 5 Kilo Weizenmehl und 10 Kilo Gerstenkörner für ein Silberstück zu kaufen. Der Offizier, der den König begleitete, gab zurück: Das ist unmöglich. Selbst wenn der Herr Fenster in den Himmel machen würde. Und Elisa sagte zu ihm: Du wirst es mit eigenen Augen sehen, aber nicht mehr davon essen. Der König Israel verschaffte sich einen Überblick über die Situation der Belagerung der syrischen Armee und bestieg zu diesem Zweck die Stadtmauer. Und da schrie eine Frau in ihrer Verzweiflung: Hilf mir doch, mein Herr und König. Die Nerven des Königs lagen blank, denn er sah sich nicht in der Lage, irgendjemandem zu helfen, und diese Frau wollte bestimmt Lebensmittel einfordern. Und er wies sie mit den Worten ab: Hilf dir der Herr nicht? Wie soll ich dir dann helfen? Es ist kein Getreide mehr da und auch kein Wein. Mir sind die Hände gebunden, wenn dir der Herr, der Gott Israels, nicht hilft, kann dir niemand helfen. Ich schon gar nicht. Doch der König war der höchste Richter im Land, und so fragte er die Frau dennoch: Oder bedrückt dich etwas anderes? Willst du etwas anderes von mir? Willst du, dass ich recht spreche für dich? Oder willst du gar nicht, dass ich dir Essen besorge? Ja, genau, darum ging es. Sie wollte, dass er recht spricht. Es ging um eine abscheuliche und schockierende Angelegenheit, die diese verzweifelte Frau in den Wahnsinn trieb. Da es keine Lebensmittel mehr gab, vereinbarte sie mit einer anderen Frau, dass ihre Kinder kochen und essen werden. Zuerst kochten sie ihren Sohn, und am nächsten Tag wollten sie den Sohn der anderen Frau kochen und essen. Doch diese Frau machte einen Rückzieher und sie versteckte ihren Sohn, und das können wir alle unglaublich gut verstehen. Wie grauenhaft muss die Hungersnot gewesen sein, dass Mütter bereit wurden, ihre eigenen Kinder zu essen. Oder man könnte auch sagen, wie tief können Menschen moralisch fallen, wenn sie in Not geraten? Was für ein menschliches Desaster, das sich hier ereignet. Was hier geschah, hatte Gott vor über 600 Jahren angekündigt. Gott wollte natürlich nicht, dass es mit seinem Volk so weit kommen würde. Gott wollte nicht, dass es in seinem Volk zu solchen abscheulichen Auswüchsen kommt. Es war nicht die Bestimmung Gottes, dass das geschehen soll. Doch das Volk wandte sich von Gott ab und sie verehrten Götter. Sie opferten diesen Göttern sogar ihre Kinder. Sie töteten ihre Kinder, um Götter zu opfern, eine Abscheulichkeit in den Augen Gottes. Das ist eine Abscheulichkeit in den Augen Gottes. Gott sagte durch Mose, nur was geschehen wird, wenn sich Israel konsequent von ihm abwendet und solchen grässlichen Göttern folgt, denen sie sogar bereit sind, ihre Kinder zu opfern. Und er sagte durch Mose, in der Hungersnot, die während der Belagerung in euren Städten herrscht, werdet ihr das Fleisch eurer eigenen Kinder essen, der Söhne und Töchter, die der Herr, euer Gott, euch geschenkt hat. Ihr macht das Geschenk Gottes einfach kaputt. Ihr wisst nicht einmal mehr, das Leben zu wertschätzen. So weit fallt ihr, wenn ihr euch solchen grässlichen Göttern zuwendet. Und in Samaria war es nun so weit gekommen. Wären sie ihrem Gott treu geblieben, wäre es nie, nie so weit gekommen. Dieser Frau war es nicht einmal peinlich, dass sie ihr eigenes Kind gekocht hatte. Sonst hätte sie doch nicht in aller Öffentlichkeit ihr Anliegen vorgetragen. Dass sie alle hören konnten, was sie getan hatte. Stellt euch das vor. Ich stehe da hin und sage, hey Leute, ich habe meinen Sohn gekocht. Da würdet ihr denken, hey, der hat ja einen Schuss ab. Sie hat das in der Öffentlichkeit getan. Und als der König das hörte, zerriss er sein Gewand, weil er oben auf der Mauer stand, konnten alle sehen, dass er darunter auf dem bloßen Leib den Sack trug. So tief war sein Volk gefallen und so tief fallen Menschen, wenn sie sich von Gott loslösen. Viele Menschen interessieren sich nicht dafür, was Gott gefällt. Sie wollen selber entscheiden, was für sie gut und was für sie richtig ist. Es ist ihnen egal, ob Gott damit einverstanden ist oder nicht. Nur dann, wenn alles schief läuft und man keinen Ausweg mehr findet, wird Gott zur Verantwortung gezogen. Warum ließ er mich in dieses Desaster laufen? Wenn es einen liebenden Gott gäbe, dann würde er mich doch davon bewahrt haben. Er würde das nicht zulassen. Aber das Desaster ist nicht von Gott gemacht. Es ist ein menschliches Desaster. Es ist die Folge unserer Arroganz gegenüber Gott. Als der König sein Kleid aus Empörung zerrissen hatte, sah das Volk, dass er unter seinem Kleid einen Sack trug. Solche Säcke trug man, um Buße zu tun, und das wusste das Volk natürlich sofort, was das für eine Bedeutung hat. Man bekannte sich durch einen solchen Sack für schuldig. Doch wenn dieses Bekenntnis der Schuld dem König wirklich ernst gewesen wäre, hätte er diesen Sack nicht unter, sondern über seinen Kleidern getragen. Das wäre doch ein klares und hilfreiches Zeichen an sein Volk gewesen. Vielleicht hätte das Volk dadurch zur Einsicht gebracht werden können, so wie es später in der Stadt Ninive geschah, wo genau der König öffentlich einen Sack trug, das ganze Volk mitmachte und Gott sich über ein Heidenvolk erbarmte, weil sie sich vor ihm demütigten. Was der König tat, war halbherzig. Es war für ihn wie ein magisches Ritual, das vielleicht helfen könnte, nach dem Motto, nützt es nichts, schadet es nichts, ich ziehe mal den Sack unter meine Kleider an, dann sehen das die Leute nicht und vielleicht hilft's. Durch den Propheten Hosea äußert sich Gott einmal zu dieser halbherzigen Haltung so. Irgendwie, sie schreien um Hilfe, aber sie wollen sich, Entschuldigung, sie schreien zu mir um Hilfe, aber es kommt nicht von Herzen. Sie liegen da und heulen und machen sich Einschnitte. Sie schneiden sich ins Fleisch, damit ich ihre Bitte um Korn und Wein höre. Aber sie sind und bleiben aufsässig gegen mich. Sie stellen sich immer gegen mich. Sie schreien um Hilfe, aber sie wollen sich vor Gott nicht demütigen. Sie heulen, schneiden sich ins eigene Fleisch. Sie wollen wie Gott erpressen. Von ihm etwas abbringen. Das ist nichts anderes als kindliche Quängelei. Sie schreien um Hilfe, aber sie wollen in ihrem Leben nichts ändern. Sie wollen weiter sündigen, aber sie wollen, dass Gott die Folgen der Sünde fortlaufend beseitigt. Sie wollen weiter Geschirr zerschlagen, aber sie wollen, dass Gott es immer wieder ersetzt. Dass der König sich nicht von seinen Götzen abgewandt hatte und sich nicht von Herzen dem Gott Israels zuwandte, lässt sein wütender Ausbruch erkennen. Gottes Zorn soll mich treffen, wenn ich nicht heute Elisa, dem Sohn Schaphats, den Kopf abschlage. Also, statt sich vor Gott zu beugen, verflucht er sich selbst, Gottes Zorn soll mich treffen. Und er wollte den Propheten Elisa köpfen lassen. Den Mann Gottes, nicht die Baalspriester, nein, den Priester des Gottes Israels wollte er köpfen. Ein Sündenbock musste her und es ist immer einfacher, jemanden zu finden, dem man die Schuld in die Schuhe schieben kann, als sich selbst zu demütigen. Warum er eine solche Wut auf Elisa hatte, wird aus diesem Text nicht deutlich. Vielleicht war er wütend, weil einige Zeit früher durch Elisa quasi die syrische Armee die Soldaten erblindeten und er führte sie dann mitten in die Stadt Samarias, in die Stadt Samaria, und dann hätte man sie alle umbringen können. Der König sagt, soll ich sie umbringen? Und er sagt, der Elisa, nein, bring sie nicht um, verköstige sie und lass sie im Frieden ziehen. Und das wäre natürlich die Gelegenheit gewesen, diese Armee zu schwächen, die syrische Armee, wenn sie die Soldaten dort einfach umgebracht hätten. Vielleicht war der König sauer, weil er dachte, hätte Elisa dort gesagt, ich soll sie töten, dann hätten wir jetzt das Problem nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht war das der Grund. Aber auf jeden Fall wissen wir, er war unglaublich wütend auf Elisa. Er wollte ihm einfach den Kopf abschlagen. Der König sandte einen Boten vor sich her und machte sich selbst sofort auf den Weg zu Elisa. Gott hatte es Elisa bereits offenbart, dass der König ihn köpfen lassen wollte. Und Elisa berichtete das den Ältesten, die bei ihm zu Besuch waren. Das war die Stadtverwaltung. Er sagte ihnen, sie sollen diesen Boten des Königs zurückhalten, der König würde dann gleich folgen. Und leider ist das ein bekanntes Muster im menschlichen Verhalten. Trifft etwas Schlimmes ein, sucht man einen Schuldigen. Das ist zum Teil bis heute noch so. Man meint, diese Menschen beseitigen zu müssen, um das Unglück abzuwenden. So werden immer wieder Juden, Christen, Zigeuner und weiß ich was für Volksgruppen verfolgt, weil man in ihnen quasi wie einen Fluch sieht und den muss man beseitigen, statt mal auf sich selber zu schauen. Auch Jesus wurde verfolgt, obwohl er niemandem etwas Böses getan hatte. Jesus hatte nie gesündigt und trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, wollten sie ihn beseitigen. Aber, und das wissen die meisten von uns, ist der Tod von Jesus für uns zu größter Bedeutung geworden, denn gerade weil er ohne Sünde war, konnte er für unsere Schuld bezahlen. Petrus schreibt in seinem Brief, unsere Sünden hat Jesus ans Kreuz hinaufgetragen mit seinem eigenen Leib. Damit sind wir für die Sünden tot und können nun für das gute Leben durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Elisa hatte noch nicht ausgeredet, da erschien bereits der König bei ihm. Offenbar beruhigte er sich ein wenig auf dem Weg zu Elisa, denn er wollte mit Elisa sprechen. Er rief, wie kann ich noch weiter darauf warten, dass der Herr uns hilft? Gibt es noch irgendeine Hoffnung, dass Gott uns helfen wird? Er selbst schätzte die Möglichkeit, dass Gott noch helfen würde, sehr gering ein. Denn er meinte, der Herr selbst hat uns doch in dieses Unglück gestürzt. Es ist einfach unfassbar. Es ist Gott wieder schuld. Er hat uns in dieses Unglück gestürzt. Damit wird noch einmal deutlich, wie verblendet dieser König war. Er beschuldigt Gott für diese schreckliche und aussichtslose Situation. Das ist bis heute so. Die Menschen neigen dazu, für alles Schlimme Gott verantwortlich zu machen. Doch das Elend kommt nicht deshalb, weil Gott Freude daran hätte. Das Elend kommt, weil sich die Menschen von Gott abwenden. Sie ziehen sozusagen das Unglück auf sich selbst. Durch den Propheten Jesaja sagte Gott, meint ihr, der Arm des Herrn sei zu kurz, um euch zu helfen? Oder der Herr sei taub und könne eure Hilferufe nicht hören? Meint ihr, mir sei etwas, irgendetwas unmöglich? Nein, das ist nicht das Problem. Das Problem ist ein ganz anderes. Nein, sondern wie eine Mauer steht eure Schuld zwischen euch und eurem Gott. Wegen eurer Vergehen hat er sich von euch abgewandt und hört euch nicht. Ihr habt das Unglück auf euch selbst gezogen. Und trotzdem, und das ist nun das Faszinierende, was Israel in der Vergangenheit getan hatte, war Gott nochmals bereit, ihnen zu helfen. Elisa sagte dem König vor allen Anwesenden, hört das Wort des Herrn, so spricht der Herr, morgen um diese Zeit sind im Tor von Samaria 5 Kilo Weizenmehl und 10 Kilo Gerstenkörner für ein Silberstück zu kaufen. Niemand konnte sich vorstellen, wie das, was Elisa hier versprach, eintreffen könnte. Wenn ein Eselskopf, der übrigens der schlimmste Teil des Esels ist zum Essen, habe ich gelesen, alles andere ist besser als der Eselskopf, und ein unreines Tier 80 Silberstücke kostete, wie sollte nur wenige Stunden später für ein Silberstück 5 Kilo Weizenmehl oder 10 Kilo Gerstenkörner gekauft werden können? Unmöglich! Keiner von uns würde das glauben. Wir würden alle sagen, ja. Einer von diesen Spinnen. Der Offizier, der den König begleitete, sprach aus, was vermutlich die meisten dachten, das ist unmöglich. Und selbst wenn der Herr Fenster in den Himmel machen würde. Doch Elisa war sich sicher, dass Gott ihm offenbart, was Gott ihm offenbarte, auch das eintreffen würde. Ob Elisa bereits wusste, wie Gott sein Versprechen erfüllen wird, wissen wir nicht. Wir werden das nächstes Mal sehen. Jedenfalls war er sich sicher, dass es so kommen wird, und er antwortete diesem Offizier, du wirst es mit eigenen Augen sehen, aber nicht mehr davon essen. Das ist wirklich schrecklich und fast nicht zu ertragen, was damals in Samaria geschah. Menschen, die sich weit von Gott entfernten und trotzdem Gott für ihr selbstgemachtes Desaster verantwortlich machten. Leider hat sich daran bis heute nichts geändert. Menschen leben nach ihren eigenen Maßstäben und interessieren sich nicht dafür, was Gott gefallen würde. Und so merken wir, dass es schwierig ist, Menschen auf den christlichen Glauben anzusprechen. Zumal Glaube bei uns als etwas Persönliches, gar Intimes verstanden wird, darüber sollte man nicht ungefragt mit jemandem sprechen. Denn das wird oft als Belästigung empfunden. Was ich glaube, ist meine Privatsache. Da hat mir niemand etwas zu sagen, niemand mich zu hinterfragen. Und wenn wir ehrlich sind, haben wir uns mit dieser Situation schon ein bisschen arrangiert. Menschen wollen nichts von Jesus hören. Warum sollen wir überhaupt noch auf ihn zu sprechen kommen? Es interessiert es ja eh nicht. Das Höchste, was passiert ist, dass sie nachher lachen oder finden, wie sein, weiß ich. Was bringt es denn? Unsere Bemühungen fallen meist nicht auf fruchtbaren Boden. Und dann sprechen wir von diesem harten Boden, der für das Evangelium eigentlich über alle Jahrhunderte hart war. Und jetzt beteiligen wir uns als Gemeinde an diesem Projekt Live on Stage. Vielleicht fragen wir uns, ob sich dieser Aufwand lohnen wird. Haben sich die Menschen nicht schon viel zu weit von Gott entfernt? Lassen sie sich überhaupt noch einladen? Und wenn sie kommen, reagieren sie überhaupt noch auf das, was sie sehen und hören? Ja, das mag bei vielen Menschen so sein, dass sie sich nicht einladen lassen und nichts hören wollen. Aber das bedeutet nicht, dass Gott nicht in ihr Leben eingreifen kann. Auch wenn es uns wie diesem Offizier geht, der nicht glauben konnte, dass sich die Situation in Samaria so plötzlich wenden wird, so können wir uns kaum vorstellen, dass so ein Projekt wie Live on Stage Leben verändern wird. Nicht das Leben meiner Eltern, meiner Kinder, meiner Arbeitskollegen. Das können wir uns nicht vorstellen. Aber das, was Jesus gesagt hat, das gilt eben bis heute noch. Ich bin das Licht der Welt. Und wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das heißt, es gibt Menschen, die aus der Finsternis in das Licht kommen. Bis heute. Und sollen Menschen dieses Licht entdecken, dann müssen wir ihnen das Evangelium erklären. So, und jetzt wollen wir unseren Herrn noch anbeten, denn es geht um diesen großen Gott, den wir verehren, um diesen Gott, der Menschen liebt und der sich freut, wenn Menschen zum Glauben kommen und wenn Menschen nicht nur so religiöse, mystische Praktiken vollziehen, wie dieser König, der seinen Sack anzieht unter seinem Kleid, sondern wenn Menschen sich wirklich vor Gott demütigen und bereit sind, ihr Leben zu ändern und nicht erwarten, dass Gott ständig die Scherben ihrer Sünde wegräumen müsste, sondern dass sie ihr Leben Gott anvertrauen.